Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der Angriff auf den sächsischen SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Matthias Ecke, der hat viele beschäftigt in den letzten Tagen. Matthias Ecke wurde von vier jungen Männern in Dresden zusammengeschlagen und schwer verletzt. Nach dem Angriff haben in Dresden und Berlin tausende Menschen für Demokratie und gegen solche Gewalt demonstriert. Angegriffen wurden auch andere Menschen, die sich politisch engagieren bei den Wahlen zum Europäischen Parlament. Das ist eine besondere Europawahl, auf die wir dazu gehen. Und wir schauen uns hier in dieser Büchersendung jetzt Romane und Sachbücher an, die sich neu mit dem Thema Europa auseinandersetzen. Das sind die fünf Bücher, die wir Ihnen in diesem Monat besonders empfehlen wollen. Und die haben zwei Redakteurinnen von Deutschlandfunk Kultur ausgesucht, Stefanie von Oppen und Miriam C. Die beiden sind hier im Studio. Seid willkommen. Hallo.
Ja, hallo.
Hallo, Frank.
Auf unserer Liste steht jetzt ein Buch von einem österreichischen Schriftsteller, der sehr bekannt ist als total begeisterter Europäer. Für den kann es gar nicht genug Europa geben, für Robert Menasse nämlich. Und sein neuer Europa-Essay, der heißt Die Welt von morgen, ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde. Miriam, was für ein Europa von morgen stellt sich Robert Menasse denn da vor?
Ein Europa, in dem die nach nationale Demokratie gelebt wird. Menasse sagt nämlich, das ist im Moment noch überhaupt nicht der Fall. Die EU befindet sich in einem unproduktiven Widerspruch und der besteht darin, dass einerseits die Gründungsidee der EU ja ist, Nationalstaaten, auch die Aggressionen, die mit Nationalstaaten verbunden sind, zu überwinden, aber gleichzeitig beruht die ganze EU in ihrer politischen Organisation eben noch auf den Prinzipien eben solcher nationalstaatlicher Interessen.
Dieser Widerspruch produziert Krisen. Dieser Widerspruch führt dazu, dass vieles nicht funktioniert. Er führt dazu, dass wichtige Entscheidungen einfach nicht zustande kommen. Das wiederum führt dazu, dass viele Menschen an der EU zu zweifeln beginnen. Die sagen, das funktioniert nicht. Wollen zurück zum souveränen Nationalstaat, was das Problem wieder verschärft. Es ist, wie gesagt, ein unproduktiver Widerspruch und wir müssen endlich beginnen, darüber zu diskutieren, wie wir den überwinden können.
Ja, und wie kommen wir raus aus diesem unproduktiven Widerspruch? Was sagt Menasse dazu?
Ja, er macht tatsächlich ein paar ganz konkrete Vorschläge in dieser Streitschrift. Zum Beispiel könnte man die EU organisieren, nicht in Nationalstaaten, sondern in Regionen. Also zum Beispiel Regionen wie Tirol oder Katalonien, die eben viel kleiner sind, historisch gewachsen sind und die ja teilweise sowieso schon über Staatsgrenzen hinausgehen. Auch sehr überzeugend fand ich immer, wenn Menasse so eine Begriffs- oder so eine Phrasenanalyse macht. Also wäre es nicht zum Beispiel hilfreich, wenn wir nicht immer so sonntagsredenmäßig vom Friedensprojekt Europa sprechen? Ja, Frieden, das will irgendwie jeder, aber gemeint ist doch das Friedensprojekt Europa durch die Überwindung der Nationalstaaten. Wenn man das eben immer dazu sagen würde, was für eine Idee von Europa gemeint ist, dann könnten viele Missverständnisse innerhalb der EU vermieden werden, sagt Menasse. Und eben genau deswegen konkretisiert er jetzt in dieser Streitschrift eben die Idee von Europa.
Und er spricht ja in seinem Buchtitel auch die Feinde von Europa an, also der Buchtitel Die Welt von morgen, ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde. Bei den Feinden kann man zum Beispiel an Ungarn denken. Da schießt ja die rechtspopulistische Orbán-Regierung schon lange immer wieder scharf gegen die EU. Und auf unserer Europa-Bücherempfehlungsliste steht auch ein Buch aus Ungarn, Das Land der Jungen von Dénes Krusovsky. Das hast du dir angesehen, Stefanie. Dieses Land der Jungen, was ist das denn für ein Land?
Ja, den Titel könnte man ja doppeldeutig verstehen. Ein Land der Jungen, also im Sinne von jung oder aber auch ein Land der Jungen im Sinne von junge Männer. Und letzteres ist es tatsächlich. Und Krusovsky kreiert in seinen Erzählungen eine Art Gegenentwurf zu dem, was Ministerpräsident Orbán mit seiner ja wirklich sehr rückwärtsgewandten und sehr konservativen Politik eigentlich will. Nämlich Orbán will halt patriarchale Strukturen, traditionelle Familienbilder pflegt er. Und sowie auch Rollenbilder, also er ist auch absolut gegen LGBTQ. Also da gibt es ja auch diverse Gesetze, die er schon erlassen hat, auch sehr zum Leid von Buchhandlungen, Autoren und so weiter. Ja, und Krusovsky erzählt von Männern, die mit sich ringen, die verletzlich sind, die mitfühlend sind, die Ängste haben. Da gibt es zum Beispiel zwei Brüder, deren Vater seine Arbeit verliert und seinen Frust dann im Alkohol ertränkt und dafür wird er von der Mutter verachtet. Die geht dann auch fremd und diese beiden Söhne halten verzweifelt an ihm fest. Also es ist eine Geschichte, die mich besonders beeindruckt hat in diesem Buch. Oder ein Mann sitzt in seinem ehemaligen Kinderzimmer, erinnert sich daran, wie er als 17-Jähriger seine Freundin zu einer Abtreibung begleitet hat. Oder es gibt auch eine Geschichte, in der zwei Jungen für ihre Homosexualität von der konservativen Umgebung geächtet werden. Also wie gesagt, er hat einen ganz anderen Männerentwurf da in diesem Buch und hat es teilweise, gelingt es ihm auch, wirklich so surreale Bilder zu schaffen. Also auch literarisch ist dieses Buch unglaublich stark, um das auch nochmal so als Empfehlung mitzugeben. Und man muss dazu noch wissen, Krzyzewski betreibt auch ein Lyrikmagazin und schreibt für oppositionelle Zeitschriften. Und in dem Gespräch, das wir mit Andrea Gerg vor wenigen Wochen hatten, hat er sich auch zur Situation der Kulturschaffenden in Ungarn geäußert.
Ja, natürlich, wir reden viel darüber und wir reden nicht nur darüber, sondern wir schreiben auch darüber und ich habe auch zwei Romane veröffentlicht, die gesellschaftskritisch sind und wo es auch darum geht, diesem sehr konservativen Kurs, der zurzeit in Ungarn vorherrscht, sich damit auseinanderzusetzen. Man spürt schon, dass die Politik, dass dieser gesellschaftspolitische Alltag sich schon sehr aufdrängt und eben auch die Kunst und auch die Literatur in Ungarn zurzeit sehr beschäftigt.
Das sagt Dénes Krzyzewski zur Situation in Ungarn, also im Südosten Europas. Und dort im Südosten, auch im Osten Europas, war der Autor Matthias Nawrat unterwegs, also deutscher Autor polnischer Abstammung, für sein Buch Über allem ein weiter Himmel. Ich habe das auch gelesen und kann mich an eine Geschichte erinnern, die er aus Belarus erzählt, also aus dem Osten, aus Minsk. Von jungen Leuten, die sich da heftig sehnen nach Europa, also nach der Sicherheit, nach der Freiheit, die die Länder der EU zu bieten haben, aus ihrer Perspektive. Mirjam, du hast auch gelesen, was hat sich bei dir festgehakt, besonders aus dem Buch?
Ich muss sagen, auch diese Gespräche, die Matthias Nawrat da immer wieder führt und vor allem eben, ich bin auch im Osten hängen geblieben, im Osten Europas, da Polen, du hast es schon erwähnt, das Land seiner Geburt, wo Nawrat teilweise auch aufgewachsen ist oder auch Rumänien. Weil diese Reisen da für mich deutlich gemacht haben, wie eben diese Erfahrung des Kommunismus noch so ungemein präsent ist in diesen Ländern, auch bei den Nachgeborenen präsent ist und wie das eben auch die Sehnsüchte, die politischen Sehnsüchte nach Freiheit, nach Würde, wie diese Erfahrungen das immer noch prägen. Und gleichzeitig aber sind das Erfahrungen aus diesen postkommunistischen Ländern, die, so sagt das Nawrat, also im Westen von Europa, in Westeuropa, überhaupt nicht ausreichend repräsentiert sind. Die Menschen sind da auch immer noch so ein bisschen mit so Vorurteilen behaftet. Das sind die arbeitsamen, erzreligiösen Osteuropa-Menschen. Und das argumentiert Nawrat interessanterweise nicht nur mit Blick auf die EU, sondern auch mit Blick auf seinen eigenen westdeutschen und westeuropäischen Freundeskreis.
Er sagt auch mal an einer Stelle selbst von sich, ich arroganter Westeuropäer sitze hier und will den Leuten erzählen, wie es richtig geht. Und diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, das spielt doch auch eine Rolle. Er ist ja auch in der Ukraine unterwegs und macht da auch klar, dass dieser Krieg, der ja eben eigentlich schon 2014 begonnen hat, dass der, bevor jetzt der Angriffskrieg begonnen hat, Russlands gegen die Ukraine, dass diese Gefahr und dieser ja schon laufende Krieg im Osten sehr viel stärker wahrgenommen wurde als im Westen, oder?
Das fand ich jetzt auch, man liest das ja rückblickend, ne, jetzt vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges wirklich nochmal auffallend und diese Einsicht oder diese Weitsicht, die es da eben schon in Osteuropa gibt, das verstärkt natürlich nochmal Nawrats Plädoyer. Ich glaube, das sagt er auf einer Lesung in Westsibirien. Na, wir sind eben durch die Trennung in verschiedene Sprachen haben sich immer so einzelne, so nationale Narrative, so Erzählungen, wie wir uns an Kriege erinnern, herausgebildet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ab und zu miteinander reden, um diese nationalen Narrative eben anzugleichen, zu hinterfragen. Und wobei man sagen muss, das kommt in 2018 in Russland schon ziemlich utopisch vor, weil da stellt er auch schon fest, es gibt wirklich so Abgründe zwischen ihm und seinem Publikum da, die sich da 2018 schon nicht mehr überwinden lassen.
Ja, Stichwort Ukraine, da fällt mir natürlich gleich auch Georgien ein, das ja jetzt wahnsinnig in den Schlagzeilen ist mit diesen ganzen Demonstrationen von vielen unglaublich jungen Leuten, die auf jeden Fall zur EU dazugehören wollen. Und auch da ist es ja so ähnlich wie in der Ukraine, dass es dieses Land einfach immer gar nicht so im Blick von Westeuropa aus war. Und ich fand das wirklich total eindrucksvoll jetzt bei meiner Reise dorthin, diese Intensität zu erleben, mit denen diese Leute eben oder die vor allem wirklich sehr jungen Menschen zu Europa wollen. Und tatsächlich habe ich aber auch in einer Debatte erlebt, wie ein junger Mensch dann auch uns kritisierte dafür, dass wir halt immer so einen etwas arroganten Blick manchmal haben auf eben diese Länder im sozusagen für uns fernen Osten. Und da fühlte ich mich auch so ein bisschen ertappt. Also, dass man da wirklich manchmal immer noch mit seinen, ja, also ihr müsst ja noch hier Hausaufgaben machen und so weiter daherkommt. Und das wird dann eben auch manchmal als sehr, ja, als eben sehr arrogant, wie gerade auch schon davon die Rede war, empfunden.
Und dieser Weg nach Europa, um den da gerade gekämpft wird in Georgien, der hat in der Ukraine ja eigentlich begonnen mit der Orangenen Revolution 2004. Gab noch mehrere andere Revolutionen danach, Euromaidan, wissen wir alle. Und ich musste an diese Orangenen Revolution aber denken, jetzt bei einem Buch, das auch auf unserer Liste steht, von der niederländischen Autorin Lisa Weder. Die hat ihre Wurzeln in der Ukraine und die hat jetzt ein Buch veröffentlicht, Tanz, Tanz, Revolution heißt das. Aber vielleicht bin ich auch auf der falschen Fährte. Geht es denn um die Revolution in der Ukraine?
Ja, also das könnte man fast denken, wenn man sich das Cover anguckt von dem Buch. Das ist nämlich orange. Auch mehr oder weniger orange. Ah, ja. Und nein, aber es ist doch, die orangene Revolution spielt da vielleicht nur sehr, sehr mittelbar eine Rolle in diesem Buch. Es ist auch gar kein konkretes Land, um das es da geht. Also das Land, in dem dieser Krieg stattfindet, um den sie da beschreibt, das trägt einen Fantasienamen, Besulia. Und genau, und es könnte aber auch genauso gut Georgien, Jugoslawien, Abchasien, also all die Länder sein, in denen in den letzten 30 Jahren Kriege stattgefunden haben. Aber die Revolution ist, die da gelingt, dass Menschen andere Tote wieder zum Leben erwecken können. Und das ist so interessant von ihr gedacht. Also diese Toten, die werden dann in ein Land des Westens transportiert. Und da gibt es ein Video, das im Internet kursiert von einer alten Frau, die eben einen sehr traditionellen Tanz in diesem Video tanzt, wurde damals von ihrer Enkelin aufgenommen. Und dieses Video ist dann Vorbild, um eben diese Menschen, die da plötzlich irgendwo in den Niederlanden oder wo auch immer landen, diese Menschen, die da total gezeichnet und vom Krieg auch wirklich schwer verletzt da ankommen, wach zu tanzen. Manchmal auch erst dann nach 2 Jahren, die sind da irgendwie eingefroren. Also wirklich ein sehr interessantes Gedankenkonstrukt. Und genau, und dann geht es auch immer wieder darum, wer ist bereit, sich diesem Experiment auszusetzen und diesen Menschen, zu denen man ja gar keinen Bezug hat, zu helfen und wer nicht. Und und diese Menschen werden dann eben auch zu Flüchtlingen sozusagen. Aber vielleicht hören wir ganz kurz Lisa Weder zu diesem Gedankenexperiment.
Für mich ist es ein Gedächtnis, ein Gedankenexperiment für die Leser. Man kann sich fragen, wenn ich morgen aufwache und es gibt in meinem Badezimmer eine junge Frau, tot und sie ist beblutet, aber ich kann sie wieder wach tanzen. Das ist die ganze große Frage der Romanz. Es ist, ich denke, vielleicht ein philosophisches Buch.
Und ist das diese Metapher des Tanzes auch so eine Art Aufforderung, gerade auch an uns in Westeuropa, uns zu bewegen, in Gang zu kommen?
Ja, ganz genau. Das ist, glaube ich, wirklich ihre tiefe Message. Das hat sie auch immer wieder betont in den Gesprächen. Übrigens, dieses Gespräch, aus dem dieser Ton gerade kam, das hat Dorothea Westphal vor drei Wochen, die auf der Buchmesse geführt oder beziehungsweise genau, wurde dann auch bei uns gesendet. Das ist der Punkt, Westeuropa muss in Bewegung kommen und Lisa Weder beschäftigt sich mit fast nichts anderem mehr als mit dem Krieg. Sie sagt auch an einer Stelle, kann auch verstehen, wenn es manchmal auch eine Fatigue gibt bezüglich des Krieges, aber für sie ist es halt ein zentraler Punkt und wahrscheinlich werden auch ihre weiteren Bücher sich damit befassen.
Dann gucken wir noch ganz kurz auf das fünfte Buch auf unserer Liste. 5 Bücher empfehlen wir immer in jedem Monat. Diesen Monat, wie gesagt, vor den Europawahlen. Eine Europa-Bücherliste. Der fünfte, der kommt auch aus Westeuropa, wie Lisa Weder. Matthias Enar, Tanz des Verrats. Miriam, noch kurz, was ist das für ein Buch?
Ja, es kommt auch ein Krieg vor tatsächlich, aber so ein namenloser Krieg. Also das ist gar nicht genauer beschrieben, könnte überall sein, in der Ukraine, auf dem Balkan. Da wird eben geschildert aus Sicht eines desertierten Soldaten. Also diese Omnipräsenz auch in Europa, diese kriegerische Vergangenheit Europas kommt hier vor. Dann gibt es noch eine andere Zeitebene, die erzählt davon der Teilung Europas, Bau der Berliner Mauer, Kalter Krieg. Und dann gibt es aber auch eine Zeitebene, die spielt also in der Gegenwart. Also ein ganz vielschichtiger Roman. Es kommen ganz unterschiedliche Gegenwarten vor. Krieg und Frieden, so wie es halt schon immer zu Europa gehört hat.
Tanz des Verrats von Matthias Inar. Eins der Bücher auf unserer Europa-Bücher-Empfehlungsliste von Deutschlandfunk Kultur finden Sie auch auf unserer Website. Für uns vorgestellt haben diese Bücher Miriam C. und Stefanie von Oppen. Ganz herzlichen Dank.